Profil Podcast.
Herzlich willkommen beim Mittwoch-Innenpolitik-Podcast vom Profil. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Und ich diskutiere mit Eva Linsinger, der Ressortleiterin Innenpolitik, Chronik, also des Österreich-Ressorts. Hallo Eva.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
In der sehr kurzen Vorbesprechung, worüber wir denn heute im Podcast plaudern werden, fiel uns vor allem das Antikorruptionsvolksbegehren ein. Aber vielleicht sollten wir ganz kurz die EM streifen, die durchaus mit Innenpolitik zu tun hat. Das österreichische Team trägt türkise Hosen und schwarze T-Shirts. Und das ist, wie man so schön sagt, ein großer Aufreger. Deine Meinung dazu, Eva?
Naja, ich maße mir ja zu viel an, eine Meinung zu haben. Bei Fußball bin ich wirklich eine Dilettantin, bei Fußballdressen. Das ist, wie ich jetzt gelernt habe, offensichtlich schon länger so. Ich habe das nicht gewusst. Ich finde es etwas eigenartig, dass die ausgerechnet in der Farben der ÖVP spielen. Vielleicht ist das aber auch Zufall. Ich verfüge da über gar kein Insiderinnenwissen. Weißt du, woher diese Farbe kommt?
Prinzipiell sind wir hier auch im Einklang. Es gibt zwei Themen, von denen ich überhaupt nichts verstehe. Das eine ist Fußball und das andere ist Gesang oder Musik. Ich habe versucht, mich einzulesen, offensichtlich seit 2019, diese Dressen, und habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass es ein Begehr der Volkspartei war, diese Dressen jetzt türkis und schwarz zu färben. Aber wir bleiben dran. Vielleicht wird es dann doch einen Hinweis geben. Jedenfalls irgendwie sehr überraschend. Aber möglicherweise ist morgen so ohnehin was anderes ein Thema, nämlich Marko Arnautovic, der möglicherweise ausgeschlossen wird. Auch das habe ich mir angelesen. So, wir sprechen über das Antikorruptionsvolksbegehren.
Und das immerhin hat auch mit der Farbe Türkis zu tun. So viel können wir schon verraten.
Das hat auch mit der Farbe Türkis zu tun. Kein Sommerthema, sondern eigentlich das Thema, das uns schon die gleiche Zeit begleitet und jetzt überraschend und auch ein wenig skurril in ein Volksbegehren, in einem Volksbegehren mündet, Eva.
Naja, wenn man sich die Genese dieses Volksbegehrens anschaut und auch die Persönlichkeiten, die das propagieren und auch die Themen dazu anschaut, dann sieht man schon, dass das eine Geschichte ist, die uns seit Ewigkeiten begleitet. Ex-Bundespräsident Rudolf Kirchschläger wollte bekanntlich schon die sauren Wiesen trockenlegen. Das zeigt, wie lange es diese Parteibuchwirtschaft, diesen Proporz, diese Freundalwirtschaft in Österreich schon gibt und wie groß der Unmut darüber ist. Jetzt, gerade nach dem Ibiza-Untersuchungsausschuss und all den Herzl-Chats, Postenvergaben etc., ist der Zorn sehr groß und jetzt versucht er eine Initiative, ein Volksbegehren dazu zu machen. Das ist wahrscheinlich ein Thema, wo man fast 100% Zustimmung findet, zumindest verbal. In der Umsetzung hat er das jetzt ein wenig. Es ist sicher ein Aufregerthema und es ist wohl auch gegen die Regierungsparteien gerichtet. Da nehme ich jetzt quasi die Supermehrzahl, weil die SPÖ ist zwar gerade nicht in der Bundesregierung, aber in vielen Landesregierungen und hat genauso eine Proporz- und Korruptionsgeschichte wie zum Beispiel die ÖVP und andere Parteien. Glaubst du, dass das eines der großen bestimmenden Themen des Sommers wird?
Es könnte schon durchaus das Thema des Sommers sein, zumal es ja alles einbezieht, was wir in den vergangenen, abseits von Corona, in den vergangenen zwei Jahren so erlebt haben. Der Ibiza-Korruptionsausschuss, der ja nicht nur so heißt, sondern sich auch im Namen schon ein wenig gegen die Regierung wendet oder zumindest gegen die ÖVP, deckt inzwischen ja auch alles eigentlich ab, was an Korruption oder an Freundelwirtschaft oder an Postenbesetzungen in Österreich immer schon Sache war, seit Kirchschläger, wie du sagst, und noch immer Sache ist. Skurril dabei, und das deutet ja schon darauf hin, wie breit und nicht fokussiert das Korruptionsvolksbegehren eigentlich ist. Skurril ist, wer das unterstützt oder besser gesagt kapert. Eben höre oder sehe ich, dass auch der Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Andreas Hanger, das Antikorruptionsvolksbegehren unterstützt. Und Sebastian Kurz hat ja selbst auch gesagt, dass er für dieses Antikorruptionsvolksbegehren sei. Christian Deutsch wiederum SPÖ-Bundesgeschäftsführer sagt es nicht ganz zu Unrecht, dass es eigentlich Chuzpe sei, dass der Bundeskanzler das Volksbegehren unterstützt. Wiewohl, du hast das jetzt eben auch gesagt, Sozialdemokratie in den derzeitigen Landesregierungen oder historisch auch in der Bundesregierung selbstverständlich auch nicht unbeleckt ist von dem, worum es in diesem Volksbegehren gehen wird. Jedenfalls eine gescheite Strategie, von allen jetzt das Volksbegehren für sich zu kapern und so zu tun, als wären die anderen die Diebe, die man jetzt halten muss.
Ja, wobei die Glaubwürdigkeit dieser Strategie ist natürlich zu hinterfragen, weil so ganz eindeutig haben das die Initiatoren, Initiatorinnen nicht gesagt, aber natürlich richtet sich dieses Volksbegehren immer gegen die dominanten Parteien, gegen die Regierungsparteien. Und was da jetzt im Untersuchungsausschuss, du hast das schon erwähnt, zutage gefördert worden ist, an Proporzwirtschaft, an wirklich uraltem Postenschacher, auch an Korruptionsverdacht, das ist nicht von schlechten Eltern. Und natürlich ist da die Kanzlerpartei, derzeit die ÖVP, ganz besonders hauptbetroffen. Insofern mag es zwar ein strategisch kluger Schachzug sein, von den Türkisen zu sagen, ja, wir sind natürlich auch dafür, aber es hat schon ein bisschen etwas von haltet den Dieb-Optik, wenn man sich da quasi versucht, an die Spitze einer Bewegung zu setzen. Es sind da Persönlichkeiten dabei aus der Justiz, auch aus Teilen der früheren, noch schwarzen ÖVP. Ich bin sehr gespannt, welchen Schwung das Ganze entfaltet, weil eines, glaube ich, ist schon klar, der Unmut über diese Postenschacher, Herzhaltschätz etc. ist groß. Der Urausschuss geht zu Ende, aber ich glaube, die Aufregung wird anhalten. Glaubst du, dass das politische Konsequenzen haben wird? Immerhin wird ja sogar bis hin zu Neuwahlen jetzt spekuliert.
Darüber wird spekuliert, nicht nur in dem Leitartikel, den ich in der vorliegenden E-Paper- und Printausgabe geschrieben habe. Titel lässt man den Pöbel wählen. Alle Medien eigentlich im Land, vielleicht von den gefütterten Gratismedien oder dem einen gefütterten Gratismedien abgesehen, spekulieren über die Frage, wird es Wahlen, Neuwahlen geben? Das Thema ist breit und ist da und ist jetzt nicht ein reines Sommerthema. Meine Meinung dazu ist ja, dass es wird ausschließlich davon abhängen, ob neue Chats, Wortbomben, Mails auftauchen, in die der Bundeskanzler selbst so involviert ist, dass er gar nicht mehr anders kann, als eine Vorwärtsstrategie zu machen. Also wenn etwas auftaucht, und ich betone es, ich habe es auch geschrieben, wir haben nichts derartiges in der Hand, wenn etwas auftaucht, in dem er selbst in der Wortwahl oder auch inhaltlich jenseits dessen ist, was zum Beispiel für die Grünen noch erträglich wäre, ja, was vielleicht insgesamt erträglich wäre, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die ÖVP, die Volkspartei, den Grünen, dem Koalitionspartner zuvorkommt und Neuwahlen, sie kann das als solches natürlich nicht machen, aber sagt, wir wollen wählen, in Vorlage geht. Und das ist also vielleicht nicht wahrscheinlich, aber unwahrscheinlich, als unwahrscheinlich sehe ich das auch nicht an. Aber für mich hängt das fast ausschließlich an der Frage, was ist in diesen zigtausenden Bits und Bytes und Terabytes noch drinnen, noch nicht gesichtet, noch nicht veröffentlicht worden.
Ja, ich würde da noch etwas ergänzen, was schon interessant ist, und das ist eine völlig neue Wahrnehmung jetzt in der ÖVP-Obmannschaft und in der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Im Gegensatz zu früheren ÖVP-Obleuten war er ja in der eigenen Partei so gut wie sakrosankt. Man hat allenfalls so ganz versteckt im allersiebten Nebensatz hier und da mal Kritik an einzelnen Maßnahmen herausgehört, aber sonst war er wirklich eine völlig unumstrittene Nummer eins und auch eine total unumstrittene Führungsfigur, auch verständlich. Er hat der ÖVP zweimal den Kanzlersessel gesichert. Jetzt ist erstmals, und zwar von gleich mehreren Landeshauptleuten, zwar jetzt nicht sehr heftig, auch ein bisschen verklausuliert, aber immerhin doch von Schwergewichten wie dem Landeshauptmann Schützenhöfer oder Oberösterreich-Landeshauptmann Stelzer doch Kritik zu hören an den Attacken auf die Justiz, am Umfeld von Kurz, auch am Chat-Inhalten. Vor allem dieser Kirchenchat hat sehr verstört, auch der Böbel-Chat. Und das ist schon eine neue Situation. Also wir sind jetzt natürlich weit davon entfernt, dass in der ÖVP eine Obmann-Debatte beginnen würde. Aber so der ganz völlig unumstrittene und adorierte Anführer und Obmann, wie Kurz das einmal war, ist er nicht mehr. Es beginnen so erste Schatten zu fallen. Es beginnt erste Kritik einzusetzen. Und das kann natürlich eine Dynamik entwickeln, wo man nicht genau weiß, wo die endet. Und ich denke auch, neben dem, was du gesagt hast, neben den Chats wird entscheidend sein, ob die ÖVP-Spitze ihre Angriffe auf die Justiz etwas zurückfährt. Weil gerade an diesem Donnerfeuer, auch da gibt es Kritik, dass so eine Kanzlerpartei nicht agiert.
Diese Angriffe auf die Justiz sind ja Teil dieses Plans B, weil müsste die ÖVP oder müsste in Wahrheit Sebastian Kurz jetzt diese Regierungsarbeit beenden oder zumindest zu tun, als wäre er es, dann würde er vermutlich mit einem jetzt erst recht Wahlkampf agieren, in eine Opferrolle schlüpfen und von den bösen Staatsanwälten, der bösen Justiz, vielleicht auch den bösen Medien sprechen. Und insofern sind diese Angriffe auf die Justiz natürlich eine Basis für so einen Plan B, den man eben, das wohnt den Plan, den Plänen B inne, den man aus dem Hut zaubern müsste, wenn es gerade notwendig wäre. Aber es ist spannend, was du sagst über die Volkspartei. Du hörst natürlich wir lesen alle und sehen alle, was offiziell gesagt wird, und wir hören auch vieles von dem, was im Hintergrund läuft. Und interessant dabei ist ja, normalerweise bricht so eine Obmannsdebatte dann aus, wenn die Zahlen schlecht sind. Die Zahlen für die Volkspartei sind ja nicht schlecht. Die Volkspartei liegt in allen Umfragen irgendwo bei 33%, also etwa beim vorletzten Wahlresultat oder sogar zwischen dem letzten und vorletzten Wahlresultat. Die persönlichen Daten von Sebastian Kurz sind schlechter geworden, aber auch nicht katastrophal. Und dennoch gibt es diese Nicht-Debatte, aber dieses Murren. Überraschend dabei auch, weil du die anderen Chats ja erwähnt hast, Böbel und so weiter. Ich glaube, dass auch jener Chat-Inhalt, in dem der damalige ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner als eigentlich ohnehin nicht mehr relevant oder der spielt keine mehr Rolle mehr bezeichnet wurde, dass das auch eine jetzt in der Diskussion eine Rolle spielt. Reinhold Mitterlehner war zu dem Zeitpunkt alles andere als unumstritten, als ein Jahr bevor er zurücktreten musste, diese Chat-Nachricht geschrieben wurde. Und dennoch stößt das, glaube ich, jetzt vielen sauer auf, dass damals rund um Sebastian Kurz, Gernot Blümel und Tom Schmidt jetzt praktisch bewiesen ein Plan weit fortgeschritten war, die Obmannschaft in der ÖVP zu übernehmen. Obwohl man Reinhold Mitterlehner damals alles andere als liebte, macht das im Jahr 2021 für Sebastian Kurz keinen schlanken Fuß?
Nein, gar nicht. Dann ist es auch so etwas wie ein Anstand, wie man über den amtierenden Obmann redet. Es war damals natürlich klar, dass die Zukunft der ÖVP Sebastian Kurz gehört. Es war nur damals nicht klar, wann sie beginnt. Es gab dieses bekannte Projekt Ballhausplatz, in dem darauf gedrängt wurde. Und dieser Umgang einfach mit anderen Menschen, der aus all diesen Chats durchschimmert, wo von keinerlei Respekt getragen, auch nicht einmal von Resthöflichkeit getragen. Das ist schon etwas, das zusetzt, gerade einer Partei oder einem Obmann, der neuen Stil versprochen hat. Und da kommt jetzt einfach einiges zusammen, oder?
Absolut, so sehe ich es auch. Das ist der Stil nur in modischen Attitüden, ist, gerade wenn ich sage, ein komisches Wort, in modischen okay, wir lachen beide. Also in modischen Dingen zeigt der neue Stil nicht, aber in der Frage, wie Macht arrogiert wird und verteilt wird, ist ohnehin inzwischen sehr klar. Klar scheint mir auch, dass der Sommer spannend bleibt, hoffentlich nicht durch Corona, sondern hoffentlich durch innenpolitische Kabalen und vielleicht weniger Lieben. Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Ja.
Wobei ein bisschen unspannend, ein bisschen, ein bisschen fad, das wäre jetzt vielleicht gar nicht einmal schlecht, dann könnten wir all diese wunderbaren Sachgeschichten, diese Themengeschichten endlich spielen.
Wäre ich auch dabei. Also vielleicht ein bisschen weniger im Sommer. Ich fürchte und hoffe, nein. Eva, danke nochmal fürs gemeinsame Diskutieren.
Danke dir, danke Ihnen fürs Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns einmal mehr Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben. Ich verweise ohne Spoiler auf das kommende Heft. Aus heutiger Sicht wird die Titelgeschichte keine innenpolitische werden, sondern eine sehr, sehr, sehr außenpolitische Geschichte. Jedenfalls eine sehr außenbezogene. Mehr will ich hier jetzt nicht verraten. Vielen Dank.
Dann belassen wir es dabei. Es wird jedenfalls spannend. Schauen Sie sich das an.
Genau. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.